Glückfinder-Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Und herzlich willkommen, eine neue Ausgabe des Glückfinder-Podcasts. Ich bin heute zu Gast im wunderschönen Krefeld bei einer ganz lieben Freundin, bei der lieben Miriam Defoe. Hallo, liebe Miriam.
Hallo, Andreas.
Boah, hey. Ist das cool.
Cool, oder?
Wir machen Podcast.
Ich find's total klasse. Ach, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein Glückfinder-Interview zu machen.
So gerne.
Ja, danke schön. Miriam, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Und du bist mir immer aufgefallen als absolute Frohnatur, als absolut glücklicher Mensch und lebensbejahend und wie so eine kleine Springkugel, immer gut gelaunt. Und wo du warst, da war die gute Laune und da war Spaß und da war Freude. Und deshalb habe ich gefragt, ob du dir die Zeit nimmst, mir ein Interview zu geben, weil ich natürlich unbedingt wissen will, wie hast du dein Glück gefunden, wie hast du es gemacht, dass du so toll, so glücklich, so motivierend, so lebensbejahend durchs Leben gehst.
Wow, und das sind so viele Fragen auf einmal.
Genau.
Ich in einer.
Deshalb lass uns vorne anfangen. Du bist ein Sonntagskind.
Ja, ich bin ein Sonntagskind. Und da bin ich meiner Mama bis heute dankbar, dass sie mir irgendwann mal erklärt hat, dass Kinder, die an einem Sonntag geboren sind, Glückskinder sind und dass die immer Glück haben.
Ja.
Und das fand ich als Kind super. Ja. Da habe ich gedacht, prima. Gott sei Dank, hat das geklappt. Und ich war der festen Überzeugung schon sehr früh, also quasi ab dem Zeitpunkt, wo ich kapiert habe, was Sonntag ist, dass das ein Tag in der Woche ist, war ich auch in dem festen Glauben unterwegs, dass Sonntagskinder Glück haben und ich gehöre dazu.
Super toller Belief, den wir gerne auch mal allen jungen Eltern mitgeben. Programmiert euer Kind so, Sonntagskinder, Montagskinder, Dienstagskinder,
Mittwochskinder, Donnerstagskinder, Freitagskinder.
Haben alle immer Glück und kriegen alles geschenkt. Weil das passiert dann auch. Wenn man das als Kind gesagt bekommt, dann glaubt man das und dann passiert das. Wir haben hier das lebende Beispiel sitzen. Yay! Also wurdest du sozusagen von deinen Eltern schon früh auf programmiert, im Sinne von, man hat dir das mitgegeben auf den Weg, du bist ein Glückskind, dir fliegt alles zu, du bekommst ganz viele Geschenke und du bist auch, du hast mir gerade vorhin von der ganz glücklichen Kindheit berichtet, mit deinen Eltern gemeinsam in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, Frankfurter Mädchen.
Ich bin eine Frankfurter Würstchen, die Frankfurter Sahn. Ja, ich bin in Frankfurt in der Uniklinik geboren und meine Eltern haben dann noch ein Jahr in Frankfurt in der Innenstadt gewohnt und sind dann, das war Mitte der 70er, so ein Trend, dass junge Familien besser auf dem Land leben. Frankfurt ist ja sehr inselig in Hessen als eine große Stadt und ein Arbeitsbezirk und dann sind sie auf ein sehr kleines Dorf. Das heißt, meine ersten Erinnerungen als Kind, die stammen tatsächlich aus so einem ganz ländlich-bäuerlichen Minidörfchen in der Wetterau in Hessen.
In der Wetterau,
ja. Hey, du kannst das.
Wetterau, natürlich. Jahrelange HR3-Hörer.
Wow.
Und dort bist du aufgewachsen. Du hast dann relativ schnell deine Vorliebe für Musik entdeckt. Du warst ein sehr musikalisches Kind.
Ja, ich war also sprachbegabt, das auf jeden Fall. Und musikalisch war ich zudem. Und dieses Entdecken der Musikalität hat dazu geführt, dass ich zum einen meine Begeisterung dafür auch entdeckt habe, auf der Bühne zu sein, also was vorzumachen, was zeigen zu dürfen, anderen Menschen was zu stiften mit einem schönen Lied oder einem schönen Klavierstück. Und das hat sich auch durch mein ganzes Leben gezogen. Ja, meine Eltern haben das auf radikale Weise gezeigt bekommen, weil unser Vermieter, der unter uns lebte in dem Zweifamilienhaus, der hatte einen Sohn, der Musik studiert hat und der hat fleißigst Klavier geübt, jeden Tag, stundenlang. Und ich habe mich dann im Kinderzimmer wohl, das erzählt mir meine Mutter, auf den Boden gelegt mit einem Ohr und habe da zugehört. Und irgendwann kam sie rein und sah mich dabei und sagte, da habe ich mich dann zu meinem Mann umgedreht und sagte, ich denke, wir sollten ihr Musikunterricht erteilen lassen.
Ja. Sehr schöne so Geschichte. Und du hast dann auch tatsächlich Musikstunden genommen und auch sehr gut musiziert?
Ja, also es hat super geklappt. Da scheint eine Stärke zu sein. Ich habe mit 11 Jahren die Aufnahmeprüfung am Konservatorium in Frankfurt bestanden und war auch zu dem Zeitpunkt selbst noch der festen Überzeugung, dass ich Pianistin werden will. Mhm. Und habe auch fleißig dafür geübt, bis ich so 16 war. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, dass es nicht nur Musik ist, die mir Spaß macht, sondern auch Theater spielen und auch malen und auch schreiben und auch tanzen. Und dann verteilte sich die Zeit des Tages plötzlich so schnell. Mhm. Und dann hatte ich keine 4 Stunden am Klavier mehr. Und dann, ja, dann schien sich das alles erstmal in so viele Richtungen auszudehnen. Und da war nicht mehr dieses feste Ziel von Pianist.
Und dann hast du nach deinem Abitur gedacht, naja, was ist jetzt so ein typischer Beruf, wo ich alle diese kreativen Dinge einfließen lassen kann? Musizieren, Schauspielern. Und hast dich als Reiseverkehrskauffrau beworben.
Okay, es war total verkehrte Welt bei uns in der Familie. Ne? Weil normalerweise ist es ja so, wenn die Kinder kommen und sagen, hier, Mama, Papa, ich möchte Schauspielerin werden oder Fernsehmoderatorin, dann sagen, ja, alles klar. Ne? Greif dir mal einen Kopf, Fieber, nee, okay, genau. Lern erst mal was Richtiges.
Einen anständigen Beruf.
Und dann können wir weitersehen. Genau. Ne? Wenn du den in der Tasche hast und klar ist, du kannst jederzeit in die Bank zurück, dann kannst du vielleicht auch noch so einen Schmarrn machen wie eine Schauspielschule. Und bei mir war es anders. Ich habe nach dem Abi nicht so genau gewusst, wo es hingehen soll und habe mich dann für die sichere Variante entschieden. Ich mache jetzt einen ordentlichen Beruf. Und in der Ausbildungszeit wird mir vielleicht klar, was ich wirklich machen will von den ganzen Gewerken. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall diesen Abschluss. Und dann habe ich mich beworben als Reiseverkehrskauffrau und habe ganz schnell einen Ausbildungsvertrag bekommen in einem schönen kleinen Reiseunternehmen, das so Abenteuer und individuelle Reisen organisiert. Und ich war stolz wie Bolle. Und den Vertrag habe ich dann meinem Vater vorgelegt und habe gesagt, hier, guck mal durch, das ist mein Ausbildungsvertrag. Und das war das schlimmste Gespräch, das ich in meinem Leben jemals hatte. Mein Vater ist die Wand hochgegangen. Der hat gesagt, sag mal, tickst du noch ganz richtig? Ich zahle 20 Jahre lang Ballettstunden, Klavierstunden, Sprachunterricht, was weiß ich. Und dann willst du Reiseverkehrskauffrau werden? Du machst Aufnahmeprüfung an der Hochschule und studierst Kunst. Und dann stand ich da mit meinem Vertrag und dachte, ich hab's doch nur gut gemeint mit mir und mit allen. Und jeder andere Vater wäre stolz gewesen auf die Vernunft. Und ja, und ich war damals noch beeinflussbarer als heute. Und dann hab ich gedacht, er hat recht, er hat vollkommen recht. Das ist so viel Geld da auch rein investiert.
Dabei gedacht?
Kann ich nicht bringen. Und dann habe ich eine Ausbildungsstelle abgesagt. Waren alle Aufnahmeprüfungen schon durch für das Jahr, für irgendwelche Hochschulen. Und dann habe ich aus der Not heraus, um meinen Vater wieder glücklich zu machen, habe ich mich dann eingeschrieben für Germanistik und Musikwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Und das war auch keine so schlaue Entscheidung. Weil Spaß gemacht hat das natürlich überhaupt gar nicht. Germanistik ist ein Fach, das überbevölkert ist und ich habe da die wenigste Zeit meines Lebens in der Uni verbracht.
Das stimmt, denn du hast das gemacht, was dir Spaß macht, aber ich muss den nochmal, den wirklich so faszinierend, ja. So viele Künstler, Junge, ja. die damals von den Eltern quasi, du musst erst was Anständiges lernen und du hast den einfach mal umgedreht. Ich finde den so lustig, ich finde es so witzig, ja. Also ganz ehrlich, herrlich. Aber du hast die Zeit des Germanistikstudiums gut genutzt und hast parallel zum Studium in einer Band sehr erfolgreich Musik gemacht.
Genau, das war der Schritt auf die professionelle Bühne. Es war eine Showband, die bundesweit sogar bis Österreich getourt ist und Auftritte hatte und die wirklich auch viel gespielt haben. Und da bin ich auch über Umwege, erst Keyboard und dann Gesang und dann in diese Band, bin ich dann da rein. Und hab einen Riesenspaß gehabt. Also das ist sicher einer der Punkte, die ich auf das Treppchen für die besten Sachen meines Lebens packen würde. Und ich habe dafür Geld gekriegt. Und als Studentin war das schon ordentlich. Keine Ahnung, am Anfang 100 Mark am Abend, das war super. Und dann später waren es dann auch 100 Euro oder dann auch später, als wir noch erfolgreicher waren, mehr. Und das war toll. Also wir haben teilweise von Freitag bis Sonntag gespielt oder von Donnerstag bis Sonntag. Und vor unterschiedlich großem Publikum, zwischen 200 und zum Teil 1000 oder sogar 2000 Menschen, die vor der Bühne standen. Und klar hat mich das jetzt in meinem Studium und auch beruflich nicht wirklich weitergebracht, weil es war ja nicht verknüpft mit einem Ausbildungsziel. Nur erstens hat mir ein ordentliches Taschengeld in die Tasche gespült und es hat mir sehr, sehr viel Auftrittserfahrung geliefert.
Und Spaß gemacht.
Ach, ohne Ende. Ich habe mich montags schon wieder auf den nächsten Auftritt gefreut. Und das war anstrengend, das war eine Coverband, das war keine künstlerische Band, wir waren Dienstleister. Wir haben um 20 Uhr angefangen zu spielen und um 1 aufgehört und haben 5 Stunden live durchgebrettert. Und unser Job war es, die Leute von der ersten bis zur letzten Sekunde in der Location auf dem Platz zu halten, ne, dass die weiter trinken, essen und da, also es war heftig und es war ein Riesenspaß.
Toll, Wahnsinn. Deshalb so toll, weil irgendwann konntest du nicht singen und bist zum Arzt gegangen.
Das ist für mich der Schlüsselsatz.
Erzähl.
Ja, ich hatte eine Kehlkopfentzündung. Kommt manchmal vor bei Sängern, nicht so oft. Und ich hatte die und war also sehr heiser und bin dann zu meinem Hausarzt, zu meinem Alten in dem kleinen Dörfchen, in dem ich aufgewachsen bin. Der hat mich immer mal auf die Beine gestellt, auch mit unlauteren Mitteln zum Teil, weil ich da stand und getobt habe, dass ich auftreten will. Und das war wieder so ein Tag und ich habe gesagt, am Wochenende ist Auftritt und ich will singen. Und er, okay, wir kriegen das irgendwie hin und hat mir dann alles Mögliche verschrieben und guckt mich dann irgendwann so von seinem Rezept aus an und meint, sag mal, Miri, also wir kannten uns richtig gut, ne, lang. Miri, bist du eigentlich zielstrebig? Und ich habe sofort geantwortet, ja klar. Ich will ja mehr auftreten, also nehme ich die Tabletten. Also für mich war es so in dem Augenblick so völlig klar, ich bin zielstrebig. Und als ich raus bin aus der Praxis, schwang dieser Satz noch ein bisschen nach, wie so eine große Glocke vom Kölner Dom, ne? Wo so der Schwengel so, bin ich wirklich zielstrebig? Und dann dachte ich, nee, habe ja gar kein Ziel. Also so ein richtiges Ziel habe ich ja gar nicht. Was meinte der denn damit, bin ich zielstrebig? Was will er denn von mir? Was geht denen das überhaupt an? Brauche ich, was will er denn? Ich bin eine super Sängerin und ja, gut studieren, das ist nicht so meins und keine Ahnung. Nee, bin ich zielstrebig oder nicht? Und ich war schon immer großartig im Verdrängen. Der Satz hat mich dann noch so 5 Minuten befasst im Auto und dann hatte ich den auch schon wieder vergessen. Zumindest für den Augenblick. Habe ich dann nicht mehr weiter drüber nachgedacht, weil das nächste, was ich zu tun hatte, war, die ganzen Tabletten zu essen, um am nächsten Freitag wieder auf der Bühne zu stehen. Ging auch.
Ging. Du hast einen Auftritt und du warst erfolgreich. Einen Auftritt. Was mich an dem Satz vorhin im Vorgespräch so berührt hat, war, die Frage, wenn wir jetzt in eine Zeitkapsel steigen könnten und könnten nochmal zurückreisen in die Zeit und sagen, hör mal, du kannst jetzt einfach 3 Jahre weniger studieren, erkennst einfach jetzt schon, ich, Miri, bin die Miri der Zukunft und sage dir, aktuelle Miri, die noch 3 Tage die Woche auf der Bühne steht, hör auf damit, studiere sofort das, was du als nächstes studiert hast, nämlich Theater, Film und Fernsehwissenschaften, kannst du dir 3 Jahre auf der Bühne sparen und 3 Jahre Germanistik, was du eh nicht magst. Würdest du das machen? Und dann hast du gesagt, nö. Also, weil das einfach eine geile Zeit war. Und dann meine provokante Frage, muss man denn dann zielstrebig sein? Oder kann man nicht einfach in dem Moment, so wie es ist, wenn es glücklich ist, leben?
Zielstrebig, ja genau. Dieses Streben, finde ich, ist vielleicht der bessere Teil sogar aus diesem Wortkonstrukt. Also im Leben nach etwas zu streben und sich zu strecken und Lust zu haben, neugierig zu sein, was Neues zu tun, neue Sachen zu erfahren, das ist total wichtig und den hatte ich immer. Das war nicht das Thema. Ich hatte kein großes Ziel wie, ich werde jetzt eine neue Whitney Houston von Deutschland oder keine Ahnung.
Ja, und der Lebensplan. In zwei Jahren bin ich mit dem Studium fertig, dann beginne ich dort den Arbeitsplatz, ja, genau, dann so mache ich das, ne? Und genau, dann werde ich mit 30 irgendwann heiraten und dann werde ich 2 Kinder kriegen und dann werde ich mit 50 in Rente gehen und dann werde ich mit 55 auf Mallorca sitzen. Maybe. Also,
damals so wie heute habe ich das nicht. Es ist ein Gefühl von kurzfristiger. Es ist ein Gefühl von, ich habe jetzt gerade so viel Spaß. Ich brauche gar nicht nachzudenken über die Zukunft, weil es macht gerade viel zu viel Spaß. Ich habe da keinen Platz. Ja, das, ne?
Genau.
Und dass die Zukunft sich daraus gestaltet, das hat einfach stattgefunden. Die Zukunft hat sich aus diesem Spaß an den Dingen, die ich getan habe, so gestaltet. Und ich hatte schon auch, also dass ich hatte Träume und Wünsche, das ja, auch mit der Band, immer mal wieder. Und es hat auch immer funktioniert. Wir waren mal Zweitplatzierte beim Deutschen Rock- und Poppreis, das hatte ich mir gewünscht. Wir waren, also ne, wir haben als Coverband haben wir Erfolge gefeiert. Ich habe mir als 8-Jährige aus einer Situation heraus gewünscht, dass ich, oder ich wusste, nein, ich wusste, ich wünschte es gar nicht, ich wusste, ich werde Fernsehansagerin. Jetzt hätte der Arzt vermutlich gesagt, ja, wenn jemand den Wunsch hat, Fernsehansagerin zu werden, dann informiert er sich doch spätestens mit 15, 16. Was mache ich denn dann? Ne? Also was studiere ich dafür? Mhm. Wie haben das Leute gemacht, die das schon sind? Das wäre so die Vorgehensweise von zielstrebig für mich. Der war es nicht, sondern ich wusste mit 8 Jahren, als ich eine Studiobesichtigung beim Fernsehsender machen durfte und auf diesem Platz von der Ansagerin, da damals gab es noch klassische Fernsehansagerinnen, die wirklich das Programm angesagt haben, da durfte ich mich auf diesen Platz setzen und dann wusste ich, dass ich das werde. Mhm. Also ich habe da gesessen und habe in die Kamera gesprochen, so als wäre ich schon eine, mit 8. Und es war mir klar. Und dann hätte jeder gesagt, ja, warum studierst du denn dann Theaterwissenschaften? Oder warum bist du denn dann Rocksängerin? Oder warum machst du denn dann so viele Jahre Übungen mit Klavier? Wenn du mit 8 im Prinzip schon wusstest, dass du Fernsehansagerin werden willst, weil es Spaß gemacht hat.
Cool.
Weil es Spaß gemacht hat. Und ich glaube, dass ich heute, jetzt wo ich im Fernsehen arbeite und das schon seit vielen Jahren, seit fast 20 Jahren bin ich im Fernsehen, ich glaube, dass all diese Dinge, all das, was ich lernen durfte in meinem Leben, all diese Bühnenerfahrung, dieser Augenblick vor so einer Masse, unüberschaubaren Masse von Menschen auf der Bühne zu performen, in nicht wirklich regelbaren Lokalitäten und so weiter, das hat alles seinen Sinn gehabt. Das war das perfekte Lampenfiebertraining zum Beispiel.
Das heißt Lampenfieber für dich heute gar kein Thema mehr.
Ich habe Lampenfieber, wenn es um neue Dinge geht. Mhm. Und erstens, ich kenn's, es ist nichts Neues. Lampenfieber kommt und geht auch wieder. Und was ich meinen eigenen Schauspielschülern früher gesagt habe, was ich heute noch in Seminaren sage, ist, gebt eurem Lampenfieber halt einen Namen und nehmt's mit auf die Bühne. Das lässt sich nicht abschütteln. Also sie sind halt aufdringlich, die Biester. Mhm. Und mein Lampenfieber heißt Ernst. Und dann sage ich zu Ernst, hör zu, wir machen einen Deal, 2 Minuten hast du, dann wird's dir eh langweilig, dann kannst du gehen.
Und das macht Ernst?
Der geht. Na, Hauptsache, er darf halt mit die ersten 2 Minuten.
Okay, also das hast du gelernt und mit Ernst. Ich bin jetzt kurz bei Ernst. Okay, und dann hast du Germanistikstudium aber doch irgendwann abgebrochen und dich dafür entschieden, Theater, Film und Fernsehwissenschaften zu studieren in Bochum?
Ja, das war mal eine ganz schlaue Entscheidung, weil erstens ist es ein sehr breit aufgestelltes Studium gewesen. Also so wie ich mit 16 gemerkt habe, dass es nicht nur das Klavierspielen ist, nicht nur die Musik, nicht nur die Sprache, nicht nur das Theater, nicht nur das Singen, sondern alles, habe ich mit dem Gedanken dieses Studium begonnen, dass ich Regisseurin werde oder Theaterbücher schreibe oder Drehbücher. Es ging so in die Richtung, dann habe ich alle Gewerke auf einmal. Dann darf ich mich in meinem Leben mit all diesen Sachen auf einmal befassen. Und dann fand ich den Gedanken ganz schlau. Dann habe ich auch die Aufnahmeprüfung bestanden und alles gut. Und das Studium hat zumindest mehr Spaß gemacht als Germanistik. Rückblickend kann ich sagen, so eine richtig begeisterte Studentin war ich nicht. Und ich hatte so eine Ahnung von, wenn ich mal ein Studium abgeschlossen habe in meinem Leben, könnte es hilfreich sein bei dem, was ich so gern mache. So als ne Zertifikat. Ich bin bis heute ein Zertifikat-Fan. Echt? Ich hätte auch gerne von dir ein Zertifikat, dass ich an diesem Podcast hier teilgenommen habe.
Oh, das gebe ich dir. Diplomierte Glückfinder-Podcast-Teilnehmerin.
Oh, toll.
Toll.
Ja.
Na, du kriegst ein T-Shirt drin, ich bin ein Glückfinder.
Ja.
Ja.
Das, ja.
Ja.
Okay.
Mach ich.
Gut.
Entwerf ich eins.
Naja.
Du hast dann, aufgrund dessen, dass dieser Studiengang so breit gefächert aufgestellt ist, unter anderem auch ein Praktikum beim Hessischen Rundfunk im Fernsehen gemacht?
Genau. Das war ganz technisch. Also ein Schnittpraktikum nannte sich das. Und da durfte ich dann einen Redakteur kennenlernen, der gesagt hat, also wenn jemand so eine große Schnauze hat wie du, dann darf er vor die Kamera.
Gehört eigentlich vor die Kamera, nicht in den Schnitt, hinter ja. die Kamera.
Und wir suchen lustigerweise gerade eine Vertretung, Urlaubsvertretung für Susanne Stichler, Moderatorin jetzt mittlerweile, glaube ich, beim ZDF, damals beim Hessischen Rundfunk. Die ist Ansagerin hier und wenn die nicht kann, brauchen wir jemanden, der das macht. Und da haben wir jetzt gerade ein Casting. Oh, und dann war ich war glücklich. Das war toll. Also zum Fernsehcasting hingehen war super. Und da war ich nicht aufgeregt im Sinne von Lampenfieber, sondern ich fand auch das, es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ein bisschen prekärer wurde die Lage, als bei diesem Casting neben mir in der Maske eine Moderatorin vom Deutschlandfunk saß und eine von Eurosport und eine vom deutschen Sportfernsehen. Und ich so merkte, okay, das sind Leute, die haben schon ganz viel Fernsehen gemacht. Und ich noch gar nicht. Und dann war mir in dem Augenblick klar, also die haben jetzt deutlich bessere Karten. aus meiner damaligen Sicht war mir klar, okay, ich darf das jetzt hier machen und wahrscheinlich wird das ein Riesenspaß. Und ich werde ganz viel lernen, wieder mal. Und danach gehe ich dann zurück an die Uni. Und das Casting verlief super, für mich zumindest gefühlt, obwohl tatsächlich meine Knie so gewackelt haben, dass sich mein Kinn mitbewegt hat.
Echt?
Ja.
Deine Knie haben so stark gezittert, dass dein Kinn geschlottert hat?
Ja. Und wie immer, ich hatte einen heiden Spaß dabei. Und dann sagte der Redakteur, oh ja, wäre schon sendbar gewesen. So war ja Aufzeichnung alles. Und das war's dann, ne? So ein klassisches Ding. Rufen Sie uns nicht an, wir melden uns. Mm. Vielleicht.
Und Sie ich hören dachte, dann von uns.
Ich dachte sicher nicht. Mm. Und Wochen später, also 8, 10 Wochen später, klingelte dann in Bochum mein Telefon und dann habe ich mich noch nicht mehr an den Namen von diesem Redakteur erinnert. Der sagte dann, hi Miri, hier ist der Dani, hast du nächste Woche Zeit? Und ich sag noch, hör mal, wenn sich jemand mit mir verabreden möchte, dann stellt er sich erstmal richtig vor, ne, studentisch locker eben. Und dann sagt er, hallo, Daniel Schröder vom Hessischen Rundfunk. Und ich, ja, natürlich habe ich nächste Woche Zeit. Also keine Frage. Und dann hatte ich eine Woche später meine erste Aufzeichnung für die Vorabendpräsentation im Hessischen Rundfunk. Das war eine Sensation.
Das glaube ich.
Also mein Glück war nicht in Worte zu fassen.
Das glaube ich.
Ich bin dahin geflogen. Ich erinnere mich nicht an den Weg nach Frankfurt.
Cool.
Ja.
Toll.
Ja.
Du hast dann dazu parallel noch weiter studiert?
Ja. Ja, ja.
Und auch noch Musik gemacht, oder?
Ach, immer.
Immer.
Ja, ja. Ich war ausgebucht quasi. Also wow. Ich habe am Wochenende schwerpunktmäßig Musik gemacht. Dann entwickelte sich das relativ schnell so, dass Susanne Stichler nur wochenweise gearbeitet hat. Das heißt, sie hat eine Woche gemacht, eine Woche nicht, weil sie noch andere Sendeformate bekommen hat. Dann habe ich immer eine Woche an der Uni verbracht, alles nachgeholt, was ich in der Woche vorher, wo ich dann beim Fernsehen war, verpasst hatte, habe eine Kommilitonin für mich mit unterschreiben lassen. Und es war dann schon eine Challenge, das unter einen Hut zu bringen, selbst für mich und mit großem Spaß betrachtet. Und es ging. Mhm. Und ich war immer begeistert davon, dass das alles geht. Zwischen 2 Musical-Aufführungen habe ich meine mündliche Prüfung Psychologie bestanden. Also ne, es geht alles. Mhm. Es ist quasi aus meiner Sicht eine Sache der Logistik zum einen und zum anderen eben dieses Spaßfaktors. Wenn der da die ganze Zeit da ist, dann trägt sich das auch durch diese Augenblicke, wo ich denke, ich könnte auch mal 2, 3 Stunden mehr Schlaf vertragen.
Das glaube ich. Diese Begeisterung motiviert ungeheuer.
Ja.
Das glaube ich. Du hast dann, nach der Ansagerin habe ich mir hier notiert, warst du noch Lottofee und dann warst du noch Frettchentöter.
Och, Andreas. Jetzt habe ich die Tierschützer am Hals. Danke dafür. War ich nie.
Nein, möchte du hast kein Frettchen getötet.
Nein. Das Frettchen stellte sich tot beim Casting für die Sendung Herrchen gesucht. Also ich wusste schon mal nicht, dass die bei einem Casting mit echten Tieren kommen. Das fand ich erstaunlich. Und klar, es ist eine Sendung gewesen, die Mutter aller Tiervermittlungsshows, in der echte Tierheimtiere vermittelt wurden an hoffentlich nette neue Menschen. Und bei dem Casting sind dann Tierschützer natürlich mit ihren eigenen Tieren ins Studio gekommen, nicht mit armen, herrenlosen Tieren, sondern also dann quasi mit Komparsen. Und diese Tiere wurden dann eben für die Menschen, die da gecastet wurden, auch verwendet, will ich jetzt mal vorsichtig sagen. Und ich bekam halt ein Frettchen auf den Schoß gesetzt, das angeblich Pilzbefall auf dem Rücken hatte. Ich war da nicht so befindlich, weil ich bin ja auf dem Land groß geworden. Ich hatte alles Mögliche in der Hand. Also das war jetzt kein Thema. Das Thema war eher, dass das Frettchen mich einmal kurz anguckte und dann entschied, nö.
Ich stelle mich tot.
Und das hat es sehr überzeugend gemacht. Also Schlossberg wäre quasi begeistert gewesen.
Und dann hattest du dieses tote Frettchen auf der Hand. Dieses sich totstellende Frettchen auf der Hand.
Ja, die haben mir das relativ schnell dann auch wieder weggenommen, haben es nochmal kurz geschüttelt, ob es nochmal kommt und es kam dann nicht mehr. Und dann hat sie mir erklärt, dass das Frettchen sich totstellt. Und das hat dann in die Runde gerufen, ob jemand noch ein anderes Frettchen hat. Ich bekam dann ein Meerschweinchen, das machte die Sache nicht besser, sondern noch lustiger, weil das Meerschweinchen war ein Langhaar-Meerschweinchen, sah vorne aus wie hinten und ich habe es erstmal falsch rum in die Kamera gehalten. Das alles hat offensichtlich nicht wirklich gestört, weil, also ich habe die Sendung ja dann bekommen. Ich habe dann auch, ab dann habe ich alle Meerschweinchen erstmal untersucht und habe die dann immer richtig rum in die Kamera
gehalten. Mit so einem kleinen Edding vorne, wo vorne war ein schwarzer Punkt.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe den Pony gehoben und geguckt, wo die Augen sind.
Okay, und Das hast du dann auch sehr erfolgreich sehr lange gemacht und bist dann irgendwann gewechselt zu deinem jetzigen Arbeitgeber. Das dürfen wir sagen, oder?
Ja, natürlich. Ja.
Genau. Du arbeitest zurzeit bei QVC im Verkaufsfernsehen und verkaufst ganz geile Produkte, bist super beliebt, bist eine der beliebtesten Moderatorinnen und hast super viele Fans, weil du das wirklich auf eine Art und Weise machst. Du verkaufst Produkte, von denen du selbst überzeugt bist, das ist für dich ganz wichtig. Und mit einer Begeisterung und mit einer Freude und mit einem
Vielleicht
Spaß.
Darf ich das sogar kurz richtig stellen?
Absolut.
Weil, ja, ich verkaufe mit großer Begeisterung. Das macht mir einen Riesenspaß. Wir haben 18.000 Produkte. Das ist ein Riesenfernsehkaufhaus, QVC. Also Weltmarktführer und richtig groß. Und also erstens, ich kann keine 18.000 Produkte lieben. Das ist Unfug. Und für mich bedeutet es einfach nur, dass jedes Produkt, das wir anbieten, irgendwo da draußen seinen Liebhaber hat. Was mich daran begeistert, ist, dass wir es anbieten können. Dass wir eine Vielzahl von Möglichkeiten haben dort. Mittlerweile viel mehr als vor 7 Jahren, als ich da angefangen habe. Und ja, ich habe eine wohlsortierte Menge von Produkten, die ich selbst verwende. Eben gerade klingelte es und der Hermesbote brachte ein QVC-Paket. Andreas Gregori ist mein Zeuge.
Stimmt.
Also es gibt natürlich ganz, ganz tolle Sachen für mich und es gibt tolle Sachen für andere. Und was mir Freude bereitet, ist immer zu wissen, dass mit jedem Ding, was ich da in der Hand habe, was ich vorführen darf, was ich vorstellen darf, gibt es irgendwo da draußen Menschen, die damit wiederum den gleichen Spaß haben, wie ich mit anderen Sachen. Und das ist der große Spaß daran. Ja.
Was mir bei dir, bei deiner Geschichte auffällt, bist heute dahin, also du hast mir eben gesagt, du fährst auch jeden Morgen mit einem Lachen auf dem Gesicht sozusagen auf die Arbeit und hast da immer noch Spaß, auch nach so vielen Jahren. Du hast immer das gemacht, was dir Spaß gemacht hat.
Ja, und das ist mir lustigerweise jetzt in unserem Gespräch auch zum ersten Mal so richtig klar geworden. Ich habe immer gemacht, was mir Spaß gemacht hat, ja.
Und die nächste Frage von mir lautet, hast du das immer so geplant, dass
Nein.
du jetzt das machst, was dir Spaß macht?
Und nicht bewusst. Und wenn ich etwas gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat, dann habe ich es gemacht und gemacht und gemacht und gemacht. Das tatsächlich. Ich habe nicht dann damit aufgehört, das zu tun, sondern im Gegenteil. Ich habe dann noch mehr Spaß dafür entwickelt und je mehr ich es getan habe, umso cooler wurde das. Und wenn die Dinge aufgehört haben, mir Spaß zu machen, was auch hin und wieder vorkam. Also es gab auch einen Zeitpunkt, wo diese Band einfach dann vorbei war. Und dann macht es auch nicht mehr so einen Spaß. Und dann hat es auch aufgehört. Oder ich habe aufgehört. Und bis vor einem Jahr roundabout waren diese Dinge tatsächlich meist sehr, sehr unbewusst. Und jetzt habe ich es ein bisschen deutlicher auf dem Schirm. Ich durfte ein paar Menschen kennenlernen, die mich da ein bisschen aufgeweckt haben. Vielleicht ist das der richtige Punkt.
Wobei, ich meine, es lief ja gut. Also du bist jetzt sicherlich, du hast es bewusster auf dem Punkt, aber deshalb machst du es nicht anders, sondern du nimmst es jetzt nur anders wahr. Aber du machst es ja weiterhin so erfolgreich, wie du angefangen hast, nämlich das zu tun, was dir Spaß macht.
Ja, und da, wo ich vorher das Gefühl hatte, ich bin ein Sonntagskind und abhängig von dem Glück, das der Sonntag mir beschert, bin ich heute ein bisschen anders drauf und sag, es ist nicht nur dieses immer Glück haben Ding, sondern es ist auch ein mit dem Spaß, den ich dabei habe, meine Fähigkeiten steigern, Neues dazulernen wollen, besser werden in dem, was ich tue. Meinen ersten Bandauftritt möchte ich heute nicht auf Video sehen. Den letzten schon.
Ja, und die bewusste Entscheidung, ne? Jetzt gehe ich dahin und hab Spaß.
Ja, auch das, also das vorher schon zu wissen oder zu ahnen, dass es ganz gewiss Spaß machen wird. Und wenn's eins wird, dann wird's mir Spaß machen. Wenn's sonst nichts tut. Und dann war's das ja schon wert. Wenn's mir Spaß gemacht hat. Das ist natürlich auch wieder so ein Ding, was vielleicht sogar polarisieren kann. Ja, weil, ne, ich für mich das immer so lebe, dass ich sage, ich weiß genau, wenn ich jetzt heute Morgen zur Arbeit fahre oder heute Mittag oder heute Nacht, wir arbeiten in Schichten, wir senden 17 Stunden live. Ich weiß, wenn ich durch die Schranke am Firmengelände fahre, dass es mindestens einen Menschen gibt, der ab jetzt 6, 7, 8, 9 Stunden lang wahnsinnig viel Spaß haben wird.
Und das bist du.
Genau. Also ich auf jeden Fall.
Weil du dich dafür entscheidest.
Ja. Und es kommt auch so. Der Spaß fängt oft schon beim Pförtner an. Mit dem lache ich mich das erste Mal kaputt und dann bin ich auch schon wieder gut drauf. Also es ist verrückt, ja.
Miriam, ich finde es total klasse, weil es für mich ein Modell von Welt zeigt, dass es gar nicht darum geht, so viel zu planen, so viel Zielstrebigkeit, also diese Checklisten abarbeiten, wenn ich das, dann habe ich Glück und wenn ich das, dann bin ich glücklich, sondern das tun, was einem Spaß macht, das tun, wo einem das Herz lacht, das bringt Glück ins Leben und das macht glücklich und dann beginnt so eine Spirale nach oben, dann wird's immer besser und dann wird's immer besser und dann ist man authentisch und das kommt bei dir ganz doll rüber. Du bist nicht aufgesetzt fröhlich, sondern du bist durch und durch mit Haut und Haaren fröhlich und das finde ich, spürt man bei jeder deiner Sendungen und wenn man das große Glück hat wie ich, dich persönlich und live zu treffen, da natürlich auch. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Miriam.
Oh, ich habe zu danken.
Jetzt habe ich für dich vorbereitet die Glückfinderfragen, die ich immer noch ablese und die ich dir nicht geschickt habe. Du musst das jetzt live machen. Aber du kannst das ja, du hast ja Ernst dabei. Ernst. Nein, Ernst ist weg. Ernst ist weg. Der war ja nur die ersten 2 Minuten dabei.
Ja.
Miriam, was bedeutet glücklich sein für dich?
Glück ist für mich tatsächlich als Gefühl definiert. Mhm. Ich fühle Glück. Mhm. Ich fühle mich glücklich, wenn in meinem Leben, wenn mein Leben so voller Geschenke ist, wie es die ganze Zeit war, wenn Menschen mit mir lachen, wenn ich auf der Bühne sein darf. Also das Glück ist ein Gefühl, das in mir ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Glück etwas ist, was lebt, was sich ausbreiten kann, was pulsiert, was ich in den Händen halten kann wie so ein Stück Ton und größer formen kann und auch mal zusammenquetschen kann, wenn ich einen schlechten Diventag habe oder so. Es ist so plasmatisch. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und es ist ein Gefühl.
Okay. Was würdest du sagen? Wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ich. Ja. Vollumfänglich.
Vollumfänglich, das hatten wir eben mit der Entscheidung. Spielst du Lotto?
Nein.
Okay. So als Sonntagskind und so wäre vielleicht mal eine Idee. Also nur so ein...
Ich verbummel den Lottoschein.
Ja, wahrscheinlich. Okay, was würdest du sagen? Macht Geld glücklich?
Ach, das ist die spannendste Frage, finde ich, aus diesem. Ich höre ja selbst den Glückfinder-Podcast und ich freue mich immer, was die Leute sagen. Die häufigste Antwort, die ich dann höre, ist, dass Geld selbst nicht, sondern vielleicht das, was ich mir damit kaufen kann, erschließt sich mir vollständig. Mhm. Und ich bin von Anfang an in einer Welt groß geworden, in der Geld eine Rolle spielt. Das heißt, Geld ist etwas, was sich immer so um mich herum befindet, mal in größerer Menge und mal in kleinerer. Und Geld ist für mich schön, wenn es da ist. Und Geld darf auch gerne im Überfluss da sein. Und ich bin da noch dran. Geht noch was.
Okay. Vervollständige bitte den Satz. Ich bin glücklich, weil...
Ich bin glücklich, weil wir beide gerade hier sitzen. Schon wieder mal.
Das ist schön, danke. Ich auch. Da sind wir wieder im Moment, ne? Gerade immer das zu tun, was einen glücklich macht. Gut, und zuletzt die Frage, gab es irgendwelche Bücher oder Podcasts oder sonst irgendetwas, was dich persönlich in deinem Leben begleitet hat, was du gern mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchtest, wo du sagst, da sollte der mal reinhören oder außer natürlich dem Glückfinder-Podcast.
Oh. Ja, also ihr dürft gern alle in meine Sendungen reingucken und plötzlich entdecken, dass ihr eine Menge Spaß habt beim Teleshopping.
Ja, yeah.
www.qvc.de Livestream, wer jetzt sagt, ich habe gar keinen QVC auf dem Fernseher. Ja, wir bewegen uns gerne auf Platz 8426 auf der Fernbedienung. Aber im Livestream ist es total einfach. Livestream auf der QVC-Seite.
Okay, so. Da kann man dich sehen.
Und ich, genau, also wer noch mehr wissen möchte, ich habe eine Facebook-Seite. Also ich bin persönlich diejenige, die da was schreibt. Und da geht's sehr lustig zu, weil da schreibt nicht nur ich, da schreiben ganz viele sehr wahnsinnige, sehr lustige Menschen, die sich da versammelt haben.
Das stimmt. Ich lese da regelmäßig mit und habe da immer viel Spaß.
Und ich habe ein absolutes Lieblingsbuch. Mhm. Und es ist kein Lehrwerk und es ist keine Dokumentation und es ist kein Seminarwerk. Da gibt's auch tolle. Und das Buch, das habe ich 5-mal gelesen und habe mich immer wieder kaputt gelacht. Und vielleicht gibt's da draußen einige Hörer, die das auch machen. Das weiß ich nicht. Das sind die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Nicht lachen, das ist kein Kinderbuch. Das ist kein Kinderbuch. Walter Mörs in einer richtig groß, also
die 13,5 Leben des Captain Blaubeer.
Wer richtig lachen will und Spaß haben will, liest das mal. Das liest sich wie Butter. Es ist ein Riesenwälzer und es ist grandios, was der da für ein Feuerwerk an Fantasie und Humor abfeuert. der okay. Walter Mörs. So einfach nur zum Spaß haben.
Für cool. Sonst nichts. Werde ich auf jeden Fall verlinken, genauso wie deine Facebook-Seite und ich werde natürlich auch QVC verlinken, den Livestream. Vielleicht habt ihr dann Glück und sie ist gerade auf Sendung. Da kann man dich sehen, man kann
im
dir
Programm
folgen.
Programm kann jeder sehen, wann ich sende.
Ach richtig, genau, da kann man also, das ja sehen. Du
genau,
hast recht,
wir haben ja auch ein TV-Programm auf der genau. Seite.
Genau. So, dann werde ich das alles verlinken, deine Internetseite, deine Facebook-Seite und ach so, ja, jetzt hier, ha, stopp zum Schluss. Haha, tada, Glückskind kriegst was geschenkt. Habe ich für dich mitgebracht, das neu erschienene Glückfinderbuch, Geschichten von Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Ein Geschenk von mir für dich, weil du ein Sonntagskind bist und so toll bist. Danke.
Vielen Dank. Ich freue mich. Da ja. sind ganz viele glückliche Menschen. Übrigens, ich höre wirklich den Glückfinder-Podcast mit Hingabe.
Danke.
Weil ich auch immer so diese Nuancen liebe von, also ist eine spannende Frage, gibt es da Rezepte? Mhm. Ne, wenn mich jetzt jemand fragt, kann ich das von dir lernen? Es gibt keine Glücksschule in Deutschland. Mhm. Wie schade.
Das stimmt. Und ich glaube, wer gut zugehört hat, hat aus diesem Interview ganz, ganz viel rausziehen können. Liebe Miriam, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
So gerne.
Für mich und uns. Und jetzt trinken wir noch einen Kaffee und quatschen noch ein bisschen. Vielen Dank fürs Zuhören euch da draußen und eine schöne Zeit. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.